Wir fahren weiter in Johannes 8 und haben wir gesehen, wie verdreht dieser Tag, dieser achte Tag wurde, und zwar eben, indem man aus ihm eine Gelegenheit machte, die Quelle des Lebens zu Tode zu bringen. Und ich lese jetzt noch aus 3. Mose, um dort im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest. Die Anweisungen zum Fest zu erklären. 3. Mose 23, Vers 33. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich: Am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten. Hebräisch Sukkot, Laubhütten. 7 Tage dem Herrn. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und jetzt kommt's. Am 8. Tag soll euch eine heilige Versammlung sein. Und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Und dann wird das weiter ausgeführt. Und es wird zum Beispiel in Vers 39 dann gesagt: Doch am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr das Fest dem Herrn feiern, 7 Tage. Ha-Chag, das Fest. Das ist einfach das Laubhüttenfest, wie ich schon mehrmals wiederholt habe. Und das dauert eben, wie wir hier sehen, 7 Tage. Aber wir haben in Vers 36 einen 8. Tag, der erwähnt wird nochmals als eine gesonderte, besondere Festversammlung, die genannt wird eine heilige Versammlung. Und da möchte ich noch Vers 40 erwähnen: Und ihr sollt euch am ersten Tag Frucht von schönen Bäumen nehmen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachweiden. Und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen. 7 Tage. Das ist eine dieser 3 Stellen, wo gesagt wird, am Laubhüttenfest muss man sich freuen. Und da muss man auch einen Feststrauß bringen. Der ist hier vorgeschrieben. Und zwar heißt es Frucht von schönen Bäumen. Und darunter verstand man den Etrog. Das ist eine Zitronenart. Die gehört zum, als ganz wichtiger Bestandteil zum Feststrauß, der Etrog. Und dann wird zweitens gesagt, Palmzweige. Also einen langen Palmenwedel muss man haben, zusammen mit dieser Zitrone, dem Etrog. Und dann wird weiter gesagt, Zweige von dicht belaubten Bäumen. Und damit, darunter verstand man Hadass, nämlich die Myrte. Ja. Übrigens, Esther hieß ja Hadassa. Und das kommt von Hadass. Das ist die Myrte. Und damit ist gemeint dicht belaubte Bäume und von Bachweiden. Das war auch noch mit dabei. Und das ist natürlich alles eine Erinnerung an die Wüstenwanderung, wo die Israeliten eben in Hütten wohnten, noch nicht feste Häuser haben konnten, wie dann später im Land. Und so erinnert das Laubhüttenfest an Gottes Treue in der Vergangenheit durch alle Schwierigkeiten der Wüstenwanderung hindurch. Und die Palmzweige erinnern daran, in der Wüste hat Gott immer wieder in seiner Gnade für Hilfe und Erfrischung gesorgt. Man denke daran, gerade nach dem Auszug aus Ägypten, und es wurde ja schon schwierig, auf dem Weg und dann kommen sie nach Elim, wo 70 Palmbäume waren und 12 Wasserquellen. Also eine überraschende Freundlichkeit des Herrn, die sie da erlebt haben. Wie wir das auch immer wieder erlebt haben, das Leben mit dem Herrn ist eine Wüstenwanderung. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach so eine gemütliche Wanderung. Aber dann plötzlich erleben wir wieder so unverhoffte, besondere Freundlichkeiten. Elim. Und das sind diese Palmbäume, die auch viel Schatten spenden. Daran sollte man sich erinnern mit dem Feststrauß, dem Palmzweig. Und dann die Bachweide, die ist ganz stark vertreten beim Jordan, unten bei Jericho. Und das spricht von dem Ende der Wüstenwanderung. Ja? Die Palmzweige sprechen schon vom Anfang der Wüstenwanderung, aber die Bachweiden vom Ende. Dort war die letzte Lagerung in den Gefilden Moabs am Jordan. Ja? Und nachher ging dann Josua mit dem Volk über den Jordan ins verheißene Land. Und so drückt das aus, die Bachweiden. Der Herr führt uns durch die Schwierigkeiten des Lebens. Seine Freundlichkeit ist von Anfang an mit uns in allen Schwierigkeiten und er führt uns auch zum Ziel. Er hat sie nicht auf halber Reise quasi abgehängt und mit dem Volk Israel gebrochen, sondern er hat sie bis ans Ende der Wüstenwanderung gebracht. Und die Myrten, die dicht belaubten Bäume, die erinnern an das verheißene Land. Man muss sich das so vorstellen, damals, als die Israeliten unter Josua ins Land kamen, war die Biologie, die Vegetation Israels so. Die Kanaaniter, die wohnten hauptsächlich in den Tälern unten. Und da, wo die Israeliten sie eben nicht vertreiben konnten, waren sie gezwungen, die Berge, die Hügel, zu besiedeln. Aber die waren damals dicht bewachsen. Und so musste viel Rodungsarbeit durchgeführt werden. Und es mussten auch Terrassen eingerichtet werden für die Landwirtschaft am Abhang. Ja? Das ist immer schwierig. Aber eignet sich natürlich gut für Ölbäume und so weiter. So haben die also besonders die Hügel besiedelt. Unten waren die Kanaaniter, sie waren auf den Hügeln. Und daran erinnern die Myrten, dass der Herr sie nicht nur bis ans Ende der Wüstenwanderung gebracht hat, sondern dann auch ans Ziel. Und der Etrog spricht davon, wie Gott durch all die Schwierigkeiten, Leiden, Nöte, Ängste, Befürchtungen hat er Frucht gewirkt im Leben der, die auf ihn vertraut haben. Wie zum Beispiel ein Josua und ein Kaleb, die dem Herrn mit ganzem Herzen nachgefolgt sind. Davon spricht die Frucht. Und das war jeweils der Feststrauß. Und an diesem Fest, Laubhüttenfest, auch Johannes 7, kamen alle damit. Aber wenn man sich überlegt, was das alles bedeutet, wenn man sich überlegt, da waren Mordpläne da, fertig, um den, der das Leben ist, der Israel aus Ägypten geführt hatte, der sie erhalten hat in der Wüste, der Frucht gewirkt hat, den wollte man an diesem Freudenfest umbringen. Und dann eben kommt dieser achte Tag. Und ausgerechnet in dem Abschnitt, in dem eben Vertreter von Nestle Aland sagen, das gehört gar nicht zur Bibel. Aber das ist genau der achte Tag. Ja, der würde ja schon fehlen. Und der hat eine ganz besondere Bedeutung im Zusammenhang eben mit der Freude an dem Gesetz, weil eben mit diesem achten Tag quasi dann die Wende kommt mit der Tora-Lesung. Ja? Da geht es wirklich um das Gesetz und die Bedeutung des Gesetzes und die Freude an dem Gesetz. Aber wir sehen, das wird alles umgedreht. Das Gesetz wird benutzt, um dem Herrn Jesus eine hinterlistige Falle zu stellen. Wie er auch antworten würde, sie hätten einen Grund, um ihn zu Tode zu bringen. Wenn er sagt, steinigen, ist nicht recht. Wenn er sagt, nicht steinigen, ist auch nicht recht. Nun lesen wir hier weiter. In Vers 5 haben wir gelesen, in dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Jetzt wollen Sie seine Auslegung hören, die sich ja schon immer wieder unterschieden hat von der Auslegung der Lehrer Israels. Aber dieser Ausdruck, was sagst du? Wem sagen Sie das? Dem, der in Johannes 1 genannt wird, das Wort, das im Anfang war. Jetzt sagen Sie dem Memra d'Adonai, was sagst du? Und Sie sagen es dem, der Gott Israels ist, der Ich Bin, der Israel die Torah gegeben hatte. Und jetzt sagen Sie, was sagst du? Nun, Johannes erklärt in Vers 6, dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen. Da wird also wiederholt, was schon in Vers 3 nach dem Mehrheitstext gesagt wird. Und sagten zu ihm, Vers 3, indem sie ihn versuchten. Lea, diese Frau und so weiter. Und jetzt hier wieder Vers 6, dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Nun, was ist denn das? In diesem angeblich später zugefügten Text finden wir so ein Rätsel. Er schreibt auf dem Boden? Natürlich, man hat ja 46 Jahre am Tempel gebaut, haben wir gesehen. Haben Sie gesagt in Johannes 2. Aber es ging weiter, man hat ständig daran gebaut, bis in die 60er Jahre. Und im Jahr 70, wissen wir, wurde der Tempel dann zerstört. Aber man hat ständig gearbeitet und dadurch gab es natürlich immer Staub im Tempel durch die Bauarbeiten und darum konnte der Herr am Boden schreiben. Ja? Aber was bedeutet das? Es wird ja gar nicht erklärt. Nun, wir haben doch bereits im Zusammenhang mit Johannes 8, Vers 37, wo der Herr Jesus sich vorstellt als die Quelle des Lebens, haben wir Jeremia 17 geöffnet. Und was steht dort? Ja, eben, dass er die Quelle lebendigen Wassers ist, er der Herr. Aber ich lese nochmals Vers 13. Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. Und die von mir weichen, jetzt spricht der Herr selber, werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben die Quelle lebendigen Wassers, den Herrn, verlassen. Da steht's. Wer die Quelle verlässt, wird in die Erde geschrieben. Und es geht genau um die Quelle in Johannes 7. Und am nächsten Tag kommen die mit dieser Ehebrecherin, aber das ist der Ausdruck, dass sie ihn verwerfen, ihn nicht wollen. Sie haben die Quelle des lebendigen Wassers verlassen, dann werden sie in die Erde geschrieben. Und das steht hier. Nun, warum wurden sie in die Erde geschrieben? Damit die Schrift verweht. Und dann sind sie gelöscht. Das führt uns zum Thema des Buches des Lebens. Nicht wahr? Der Herr ist die Quelle des Lebens, des lebendigen Wassers. Und dieser Gott, der das Leben in sich selbst hat, die Quelle des Lebens ist, er führt von Erschaffung der Welt an ein Buch, das heißt das Buch des Lebens. Offenbarung 13,8 und Offenbarung 17,8 machen klar, dass dieses Buch von Grundlegung der Welt angeführt wird. Und In der Sonderschule hat man vielleicht gelernt, wenn man sich bekehrt, dann wird man ins Buch des Lebens eingeschrieben. Aber wenn man dann nachfragt, wo steht das, dass mit der Bekehrung eine Einschreibung erfolgt, dann bleibt der Schriftbeweis aus. Und wenn man alle Stellen durchgeht, im Alten, im Neuen Testament, es gibt von mir auf Sermon Online eine Bibelstudie nur über das Buch des Lebens, wo ich durch alle Stellen hindurchgehe, und da sieht man am Schluss das Ergebnis. Gott hat alle Menschen ins Buch des Lebens eingeschrieben. Von Grundlegung der Welt an. Warum? Weil Gott das Leben für alle möchte. Und jetzt verstehen wir, warum David im Psalm 139 sagen kann, über seine Formung im Mutterleib, und da steht, alle meine Lebenstage waren eingeschrieben in dein Buch. Ja, aber da hat er sich ja noch nicht bekehrt. Aber er war schon vor seiner Bekehrung in diesem Buch eingeschrieben. Ja, weil Gott eben alle Menschen einschreibt, weil er für alle das Leben möchte. Das Buch des Lebens ist ein ganz wichtiges Argument, um zu zeigen, dass Gott nicht gewisse Menschen für die Verdammnis vorgesehen hat von Anfang an. Nein, er möchte das Leben für alle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Aber es ist so, dass wenn jemand die Gnadenzeit im Leben hier auf der Erde, nur da können wir uns entscheiden. Nach dem Tod ist es zu spät. Wo der Baum fällt, da bleibt er liegen, sagt Prediger 11. Und in Hebräer 9 lesen wir, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist ein Zahlwort. Nicht einmal zu sterben, sondern einmal zu sterben, danach das Gericht. Das ist der Vers, der das Los des natürlichen Menschen beschreibt. Und dann ist es eben so, wir müssen in dieser Lebenszeit uns bekehren. Und wenn jemand die Gnadenzeit verpasst, dann wird er gelöscht aus dem Buch des Lebens. Darum gibt es so viele Stellen, die sprechen über das Ausgelöschtwerden aus dem Buch des Lebens. Und das ist nicht etwa ein Beweis, dass jemand, der wiedergeboren ist, plötzlich das ewige Leben wieder verliert. Man kann nicht das ewige Leben haben und dann nicht mehr haben. Dann hatte man ja nie ewiges Leben. Dann hatte man ja nur ein zeitliches Leben. Aber wenn man ewiges Leben hat, dann hat man ewiges Leben. Aber warum wird gesprochen über gelöscht werden? Weil es eben möglich ist, dass man die Gnade Gottes nicht annimmt und dann wird man aus diesem Buch gelöscht. Aber vor dem großen weißen Thron wird der Herr Jesus einmal sagen, ihr habt nicht gewollt. Wenn anhand des Buches des Lebens dokumentiert wird, der Name ist nicht drin. Und wer nicht gefunden wird im Buch des Lebens, wird in den Feuersee geworfen. Aber nicht, weil Gott ihn nicht wollte. Gott wollte ihn, aber der Herr wird sagen, du hast nicht gewollt. Und darum bist du gelöscht worden. Und eine Stelle übers Löschen, Psalm 69, das ist ein Psalm, der die Kreuzigung des Messias beschreibt. In Details. Ab Vers 1. Und das Neue Testament bezieht Psalm 69 direkt auf den Herrn Jesus. Und nicht wahr? In Psalm 69, Vers 22, da hören wir die Stimme des Erlösers am Kreuz. Und sie gaben als meine Speise Galle. Und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Das ist ja am Kreuz geschehen. Sie haben ihm diesen Bitterstoff, das war eine Droge zur Schmerzlinderung, angeboten. Aber das hat der Herr nicht genommen. Und das heißt hier, sie gaben als meine Speise Galle. Aber er hat es nicht genommen. Aber sie haben es gegeben. Und dann zweite Vershälfte. In meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Denn Essig allein hat der Herr genommen und hat damit seinen Durst gestillt. Und dann heißt es in Römer, im Römerbrief, wo das zitiert wird, ab Vers 23, das sagt König David. Er spricht die Rache aus für die, die Christus ans Kreuz gebracht haben. Und zwar sagt er dann, ihr Tisch vor ihnen werde zur Schlinge und ihnen den Sorglosen zum Fallstrick. Und so weiter. Und dann sagt er in Vers 27, denn den du geschlagen hast, den Gott am Kreuz geschlagen hat, wie Jesaja 53, 10 sagt, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Es gefiel Gott, uns zu retten. Und darum musste er ihn am Kreuz für unsere Sünden schlagen. Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Und vom Schmerz deiner Verwundeten erzählen sie. Und dann heißt es in Vers 29, lass sie aus dem Buch des Lebens ausgelöscht und werden und nicht mit den Gerechten eingeschrieben sein, ist korrekt übersetzt. Nicht eingeschrieben werden, nicht eingeschrieben sein. Die sind im Buch geschrieben, da müssen sie gelöscht werden. Nicht wahr? Wenn man nicht drin ist, muss man nicht gelöscht werden. Aber David sagt, weil sie den Erlöser verworfen haben, sollen sie auch aus dem Buch des Lebens gelöscht werden und nicht zusammen mit den wahren Gläubigen, den Gerechten, eingeschrieben sein. Und damit wird klar, also alle, die den Herrn Jesus in Hass und Ablehnung verworfen haben, auch aus den damaligen Führern, die waren im Buch des Lebens. Aber durch das Verpassen der Gnade wurden sie ausgelöscht. Und der Herr Jesus schreibt jetzt in die Erde, also auf den Boden, muss ich sagen, das waren Platten, Bodenplatten, und er schreibt auf den mit dem Staub am Boden, und das sollte sie erinnern, all die Schriftgelehrten, die kannte natürlich die Bibel. Ja? Ein Rabbiner strebt ja an, ein Superrabbiner zu sein. Und das wird manchmal so getestet, dass man eine Heilige Schrift durchbohrt an einer bestimmten Stelle und dann muss der sagen können, was dort steht, wo die Durchbohrung durchkommt hinten. Ja? Also das ist ein Beweis, wie genau man die Schrift kennt, dass man genau weiß, was dort hinten auch noch steht. Ja, und dann kann man natürlich den Link machen zu Jeremia 17. Alle, die mich verlassen, die Quelle des Lebens, werden in die Erde geschrieben. Oder auf den Boden geschrieben. Und das macht der Herr Jesus hier. Und dann heißt es in Vers 9, als sie aber dies hörten, und der Mehrheitstext hat, und von dem Gewissen überführt wurden. Also ich wiederhole für die, die das nicht drin haben. Als sie aber dies hörten und von dem Gewissen überführt wurden, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten. Punkt. Bis zu den Letzten, das steht nicht im Mehrheitstext. Und Jesus wurde allein gelassen. Mit der Frau in der Mitte. Die Gescheitesten gingen zuerst hinaus. Die Ältesten. Überführt in den Gewissen. Und man muss das richtig verstehen. Wenn der Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein. Das will nicht sagen, ja, also Ehebruch begeht ja jeder mal. Und es geht ja um Ehebruch in Tat, ja? Nicht in Gedanken. Das ist auch schrecklich. Aber in Tat, nur dann konnte die Steinigung vollzogen werden. Und eben, der Jesus wollte nicht sagen, ja, das macht ja jeder mal, sondern er wollte sagen, wer ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein. Das bedeutet, er wollte damit klar machen, wie verdreht, wie doppelmoralisch, wie bösartig dieser ganze Angriff an Simchat Torah, an diesem Tag der Freude des Gesetzes war. Und sie wurden im Gewissen getroffen. Und die, die es am besten verstanden, die gingen zuerst und die anderen dann auch nach. Und dann ist der Herr Jesus allein mit dieser Frau. Das hatten wir auch schon mal. Am Brunnen mit der samaritischen Frau. Und die hatte auch ein Riesenproblem auf dem Gebiet der Liebe. Aber auch da ist der Herr Jesus nicht irgendwo in einem Raum und vielleicht sogar die Tür noch geschlossen, sondern er ist immer noch im Tempelbezirk. Nur sind die da weggegangen. Und jetzt kann er aber mit ihr allein sprechen. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr: Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Ja, sie hatten den Herrn Jesus anklagen wollen, Vers 6, und auch diese Frau. Darum sagt er: Wo sind deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Sie ist nicht sehr gesprächig, ja? Das ist nicht einmal ein ganzer Satz. Ja, wir haben gelernt in der Schule, wir sollten mit ganzen Sätzen sprechen, also auch ein Verb dabei. Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Er gibt ihr eine neue Chance, einen Neuanfang. Aber nicht irgendwie, um zu sagen: Ja, das kann halt mal so passieren im Leben. Sondern er sagt: Sündige nicht mehr. Und wir sehen da einen direkten Bezug zu diesem Fall in Johannes 5. Und das war ja auch am Laubhüttenfest, einfach genau ein Jahr vorher, wo dieser Gelähmte geheilt wurde. Und dann hat der Herr ihn nochmals angetroffen im Tempel und mit ihm gesprochen. Johannes 5, Vers 14. Danach findet Jesus ihn im Tempel. Und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre. In diesem Fall hatte die Krankheit etwas mit Sünde zu tun. Aber wir wissen, dass das bei weitem nicht das Übliche ist. Denn es gibt ganz verschiedene Gründe, warum ein Mensch leiden muss. Und gerade das Buch Hiob zeigt das so eindrücklich. Gott hat das schreiben lassen mit 42 Kapiteln, um klar zu machen, wehe, wer schnell Leiden verbindet mit Sünde. Und diese drei Freunde von Hiob, die haben so ungerecht mit ihm diskutiert, ihn so falsch eingestuft und beurteilt. Und sie meinten, sie seien richtig. In guter Meinung. Aber war völlig falsch. Aber eben, hier in Johannes 5 war es im Zusammenhang mit Sünde und der Herr Jesus sagt ihm: Sündige nicht mehr. Und er hatte ihm auch gesagt: Geh umher. 5, Vers 8. Und hier sagt er: Geh hin und sündige nicht mehr. Also irgendwie muss da ein Zusammenhang sein. Laubhütten 30, Laubhütten 31. Ein Mann, eine Frau. Er hat gesündigt, sie hat gesündigt. Der Herr sagt: Geh umher, geh hin, sündige nicht mehr, sündige nicht mehr. Also da ist irgendwie ein Zusammenhang, nicht wahr? Ja. Und so gab es einen Neuanfang. Und nun ist es so, dass später in der Kirchengeschichte Augustinus, ein sogenannter Kirchenlehrer aus, seine Herkunft ist aus Nordafrika, aber ging dann auch nach Italien, er hat ein Buch geschrieben über das Thema Ehebruch. Und er verurteilt Ehebruch ganz, ganz scharf als schwere Sünde. Aber er schreibt in diesem Buch dann auch über die Möglichkeit der Vergebung. Das Buch heißt De Adulterinis Konjugiis. Und dort in 2, 6, Abschnitt 6, schreibt er darüber, dass Leute aus ihren Bibelmanuskripten diesen Abschnitt entfernt haben. Und zwar, weil sie glaubten, dieser Abschnitt könnte ihren Frauen irgendwie eine Rechtfertigung geben, Ehebruch zu begehen. Und es ist so verdreht, nicht wahr? Hier wird ja gerade gesagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Das ist ein absolutes No-Go, das darf nicht ein einziges Mal sich in deinem Leben nochmals wiederholen. Und ich habe diese Stelle mal übersetzt aus dem Original im Lateinischen. Ich kann das mal vorlesen. Aber davor schrickt der Sinn der Treulosen selbstverständlich zurück, so dass manche Kleingläubige oder vielmehr Feinde des wahren Glaubens, ich denke, indem sie befürchten, ihren Frauen werde dadurch Straflosigkeit des Sündigens gewährt. Das, was der Herr zur Schonung der Ehebrecherin getan hat, aus ihren Kodexhandschriften entfernen. Als ob er eine Erlaubnis zum Sündigen erteilt hätte. Er, der gesagt hat, sündige fortan nicht mehr. Oder als ob daher die Frau von dem göttlichen Arzt nicht hätte durch Vergebung jener Sünde geheilt werden dürfen. Nur damit die Unverständigen daran ja keinen Anstoß nehmen würden. Also macht klar, es ist ein Missbrauch, wenn man diesen Abschnitt rausnimmt, einfach aus der Meinung, dass das könnte Vorschub leisten für Ehebruch, beziehungsweise damit könnte man eben eine Grundlage haben, dass es Vergebung gibt, auch für Ehebruch. Und das ist ja das Wunderbare. Dieser Abschnitt zeigt uns, es gibt einen völligen Neuanfang. Es ist möglich. Es gibt auch in diesem Fall Licht. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, hier sind wir im Bild im Frauenvorhof, im Tempel. Das ist der Vorhof, unmittelbar vor dem innersten Vorhof, da wo das Tempelhaus stand, nicht wahr? Und wir sehen hier das geöffnete Nikanor-Tor, das ich ja auch schon erwähnt habe in diesen Tagen. Da, das Nikanor-Tor. Davor die 15 halbkreisförmigen Treppen, auf welchen der Priesterchor und das professionelle levitische Orchester während des Passafestes, Pfingstfestes und Laubhüttenfestes jeweils die Psalmen aufführte. Und hier sieht man im inneren Vorhof noch etwas vom Altar. Ja, dort hat man dieses Wasserschöpfritual durchgeführt. Übrigens im Frauenvorhof, da durften alle hingehen, nicht nur Frauen, auch Männer und Kinder. Aber es war dieser Vorhof gerade unmittelbar vor dem Eingang in den innersten Vorhof, aus dem Grund, weil schon in der Stiftshütte, da gab es ja nur einen Vorhof. Und in 2. Mose lesen wir von gottesfürchtigen Frauen, die sich am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft scharten, um dort zu beten. Und darum hat man hier im Tempel später einen zweiten Vorhof vor den Inneren, der entspricht dem Vorhof der Stiftshütte, angefügt und ihn genannt Vorhof der Frauen, weil das erinnern soll an den Ort, wo die Frauen auch früher da vor der Stiftshütte gebetet haben. Und man hat dann auch Logen eingerichtet, sieht man hier, entlang da oben, über den Säulenhallen des Frauenvorhofs. Und da konnten die Frauen immer stehen und hatten den besten Ausblick auf den inneren Vorhof, wo sie den Altar sahen und alles genau verfolgen konnten, wie die Priester die Opfer dargebracht haben. Nun, an den großen Festen, Passa, Pfingsten und Laubhütten, waren die großen Tempelversammlungen, also auch die heilige Versammlung am achten Tag, die eben so unheilig war, wie wir das in Johannes 8 sehen. Das ist der Kontrast, diese Unheiligkeit. Und 3. Mose 23 haben wir gelesen, sagt, eine heilige Versammlung soll am 8. Tag sein. Da hat man sich also immer in diesem Frauenvorhof versammelt, Männer, Frauen, Kinder. Und während der 7 Tage Laubhüttenfest hat man diese 4 Leuchter. Sieht man die? Ah. Also diese 4 hohen Leuchter angezündet. Jeder Leuchter hat oben 4 Lampen. Jede Lampe fasste 9¼ Liter Olivenöl. Als Docht hat man abgetragene Priestergewänder benutzt. Und diese Lampen hat man nachts angezündet. Es heißt im Talmud, dass das Licht vom Tempelplatz die dunklen Gassen von Jerusalem erreichte. Überall konnte man das Licht vom Tempelplatz wahrnehmen. Und eben wie gesagt, sonst war ja der Gottesdienst nie nachts, aber am Laubhüttenfest schon. Und man durfte nachts schlafen gehen, nach Hause gehen, aber man durfte da bleiben. Und durch die ganze Nacht hindurch hat der Tempelchor und die Leviten haben Psalmen gesungen. Natürlich, man hatte ja unzählige Musiker. So konnte man immer wieder den Chor auswechseln. Die musste nicht die ganze Nacht spielen. Das wäre Überforderung. Auch für professionelle Musiker. Und da hat man also so aufgeführt und Freude war Tag und Nacht. Und noch etwas Besonderes, was es sonst nie gab. Alte Männer vom Sanhedrin, die nahmen Fackeln in die Hand und die haben Reigen aufgeführt. Ja, also das ist schon speziell, wenn dann alte Männer beginnen, Reigen aufzuführen. Es gab ja keinen Tanz im Tempel. Tanz im Tempel, das ist im Heidentum so, ja. Aber Reigen alter Männer. Und das am Laubhüttenfest. Also dann wird es schon sehr speziell mit diesen alten Männern. Aber die anderen, die haben einfach zugeschaut. Die haben nicht getanzt. Und da war also solche Freude. Aber irgendwo in einer solchen Nacht hat diese Frau ihre Ehe kaputt gemacht. Das ist unglaublich. Ein Elend. Und alles kaputt gemacht für kurze Momente. Schrecklich. Und sie wurde ertappt. Und der Mann ist irgendwo. Jetzt kommt die Frau, auf der kann man herumtreten, meinten sie. Und ist es nicht wunderbar, wie der Herr Jesus antwortet? Er sagt nicht steinigen, nicht steinigen, sondern er sagt, wer von euch in dieser üblen Gesinnung ein gutes Gewissen hat, der soll den Stein werfen. Und alle sind gegangen. Und der Herr macht es möglich, dass diese Frau einen radikalen Bruch machen soll in ihrem Leben. Und er sagt, ich verurteile, das heißt, ich richte dich nicht. Also er spricht nicht das Gerichtsurteil, sodass sie dann eben verdammt wird, sondern er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Und jetzt kommt der nächste Vers, der wieder in allen Handschriften drin ist, ja? Und da steht, wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Merken wir, das ist jetzt eine Anspielung auf ein zweites Ritual am Laubhüttenfest, nämlich das Anzünden dieser Lampen. Und der Herr Jesus erklärt die Bedeutung der Lampen. Er ist das Licht der Welt, das Licht hineinbringt in die Dunkelheit. Und das ist ja das Thema im Prolog, im Vorwort des Johannesevangeliums 1, Vers 4. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und Johannes 8 ist eine Illustration dazu. Und zwar genau die Verse, wo gesagt wird, das gehört nicht dazu. Das gehört genau dazu. Und wenn der Herr Jesus sagt, gehe hin, sündige nicht mehr, erklärt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Gehe hin, aber auf einem neuen Weg, auf dem Weg der Wahrheit. Das ist der Weg hinter ihm her, hinter dem, der das Licht der Welt ist. Sehen wir das? Das gehört so zusammen. Und es ist ja immer so, wenn der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin das Brot des Lebens, dann baut das auf der Brotvermehrung. Wenn der Herr Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann baut das auf der Tatsache, dass er Lazarus dann aus den Toten auferweckt hat. Wenn er sagt, beim Blindgeborenen, werden wir sehen in Kapitel 9, ich bin das Licht der Welt, dann geht es darum, dass er ihm die Augen geöffnet hat. Und wenn der Herr Jesus hier sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, dann baut es darauf auf, dass diese Frau, die in der Finsternis war, nun in sein Licht kommen durfte, um einen ganz neuen Weg zu gehen in der Nachfolge hinter ihm her. Aus der Finsternis heraus. Das kann man nicht herausreißen. Das gehört genau zum Design, zu dem göttlichen Plan des Johannesevangeliums. Und so fahre ich noch ein bisschen weiter. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du zeugst von dir selbst. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Jetzt sehen wir wieder. Zuerst haben wir da einen Dialog mit einer Person und dann gibt es große Auseinandersetzungen und Diskussionen mit der Führerschaft. So haben wir es ja zum Beispiel auch gehabt. Laubhütten 31. Der Jesus heilt den Gelähmten, spricht mit ihm allein im Tempel und dann gibt es große Diskussionen. Ja, da hat der Jesus gesagt, meine Werke zeugen von mir und ich werde größere Werke tun, ich werde euch verwundern und ich habe die Gewalt aufzuerwecken aus den Toten, ich habe Gewalt zu richten, ja? Und jetzt hier ist es genau gleich. Und die Pharisäer sagen, du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Das ist ja wie in Johannes 5. Dort sagt der Herr Jesus, wenn ich von mir selber zeugen würde, so hätte mein Zeugnis quasi keine Kraft vor Gericht. Denn es braucht ja mindestens 2 oder 3 Zeugen. Und jetzt sagen sie es ihm. Du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Weil ich weiß, woher ich komme, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Also natürlich, sein Zeugnis würde nicht gelten vor Gericht, weil es ja 2 oder 3 Zeugen braucht. Aber was er sagt, ist in sich objektiv immer die Wahrheit. Und dann sagt der Herr Jesus, ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch. Ich richte niemand. Jetzt merken wir, das baut genau auf den Versen von Kapitel 8, 1 bis 11 auf. Dort ging es ja darum, dass sie in Ungerechtigkeit den Herrn richten wollten und auch diese Frau. Und er sagt, ich richte niemand. Und das hat er ja gesagt hier, auch ich verurteile dich nicht. Merken wir, da würde ja etwas fehlen im Text, wenn das nicht drin wäre. Das ist verwoben nach vorne und nach hinten mit dem Verlassen der Quelle. Man wird in die Erde geschrieben und es geht so weiter. Wenn ich auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir. Merken wir, das ist wieder das Gleiche wie in Johannes 5. Und es besteht ja ein Zusammenhang zwischen dem Gelähmten, der gesündigt hat, und der Ehebrecherin, die gesündigt hat. Und der Herr sagt dem Gelähmten, geh hin, sündige nicht mehr und so weiter. Und auch da kommt jetzt diese Parallele, es geht wieder um das Zeugnis. Und es ist das Zeugnis des Herrn Jesus und das Zeugnis des Vaters, das war diese Stimme aus dem Himmel. Nicht wahr? Seit Malachi, dem letzten Propheten des Alten Testamentes, gab es keine Propheten mehr in Israel. Es war 400 Jahre Pause mit Schriftpropheten. Und in den rabbinischen Schriften liest man aber, dass es in Ausnahmesituationen eine Bat Kol gab vom Himmel. Bat heißt Tochter, Kol Stimme. Tochter der Stimme. Das war, dass plötzlich eine göttliche Stimme vom Himmel her zu hören war. Man hatte keine Propheten mehr. Aber Bat Kol, dieses Phänomen war bekannt. Und nun, als der Herr Jesus am Jordan war, sich von Johannes dem Täufer taufen ließ, da kam eine Bat Kol aus dem Himmel. Eine Stimme, die akustisch für die Volksmenge hörbar war. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und darum sagte Herr Jesus, diese Bat Kol damals bei der Taufe, das war das Zeugnis des Vaters. Er zeugt nicht von sich allein. Vers 19, da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Und da spricht er wieder, Avi, mein Vater. Und wir wissen, dass das geht ja nicht für normale Juden. Aber das hatten wir ja schon in Johannes 5, wie er da immer gesagt hat, mein Vater. Und sie haben gesagt, jetzt macht er sich auch noch Gott gleich, indem er Gott seinen eigenen Vater nennt. Sehen wir diese Parallelen. Vers 20, diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte und niemand griff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Die Schatzkammer im Tempel, wo ist die? Hier sehen wir diese Säulenhallen im Tempel, da im Frauenvorhof. Und innerhalb dieser Säulenhallen gab es eine ganze Reihe Opferkästen. Die waren angeschrieben mit dem Zweck, wo man dafür spenden konnte. Und darum kann man das eigentlich übersetzen mit Schatzhalle. Schatzkammer ist nicht so gut übersetzt, Schatzhalle ist besser. Das ist die Schatzhalle. Also der Herr Jesus war da im Frauenvorhof. Wir können das ganz genau lokalisieren, wo das war. Und heute auf dem Tempelplatz könnte ich euch genau zeigen, da an diesen, bei diesen Quadratmetern, da war das. Und da konnte man also Geld einwerfen. Wir lesen ja auch in Markus 12 zum Beispiel, wie der Herr Jesus im Tempel saß und zuschaute, wie die Leute Geld einwarfen. Das war hier. Und dann sieht er doch diese Witwe, die zwei Schärflein, also zwei Lepta, das sind die kleinsten Münzen, die es damals gab, einwarf. Und er sagt, sie hat mehr eingeworfen als alle anderen. Das war auch hier. Und übrigens, diese Schatzkästen hatten oben so die Form wie eine Posaune. Und jetzt versteht man auch, warum der Herr Jesus sagt, wenn man Almosen gibt in der Bergpredigt, dann soll man das nicht wie die Heuchler vor sich her posaunen. Das war eine Anspielung auf die Form dieser Opferkästen. Das kann man alles nachlesen in meinem Buch Der Messias im Tempel. Dort habe ich versucht, alle Details des Tempels, die auch nur durch Anspielungen im Neuen Testament erwähnt werden, in einem Buch zusammenzubringen, mit vielen Bildern. Im Moment ist es vergriffen, aber man kann es bei clv.de gratis downloaden und ich möchte in nächster Zeit noch kleine Korrekturen anbringen und dann soll das wieder gedruckt werden und erhältlich sein. Ja, aber jetzt machen wir also hier bei Vers 20 für heute Morgen Schluss und fahren dann mit Kapitel 8 weiter und werden noch weitere Rückbezüge finden, die einfach als internes Zeugnis zeigen, diese Handschriften, die das weglassen, wie die Handschrift Vatikanus und Sinaiticus, das sind gar keine guten Handschriften. Also wenn da immer wieder behauptet wird, die ältesten und eben die besten Handschriften, die lassen das weg, das ist gar nicht wahr. Nur schon diese zwei Zeugen, die immer als Kronzeugen angeführt werden für den Minderheitstext, Sinaiticus und Vatikanus, die haben unter sich so viele Abweichungen. Und bei den Mehrheitstexthandschriften ist das ganz anders. Da kann man zeigen, die Präzision der Überlieferung ist dort so viel besser. Das sind also qualitativ gar nicht wirklich gute Handschriften. Und eben, was uns wichtig ist, wir wollen jetzt immer diese Verse ohne irgendeinen Zweifel im Herzen voll als Gottes Wort eben erkennen und uns an diesem Wort freuen. Ja, dann wollen wir